Ja, guten Morgen euch allen. Zu dir nach Hause in die ewige Herrlichkeit hieß es eben zum Schluss dieses Liedes. Und das ist das Thema, mit dem ich mich in der letzten Zeit immer wieder beschäftige und was ich euch auch weitergeben möchte. Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Sehnt ihr euch auch nach der ewigen Herrlichkeit, wo wir bei Gott sind und dieses Schöne und Prächtige und Herrliche und Sündlose und Wundervolle in vollem Ausmaß nicht nur sehen werden, sondern da werden wir sein. Das muss so wunderbar sein, so herrlich. Es lässt sich ganz schwer ausdrücken, ganz schwer ausdrücken. Und das lässt sich auch gar nicht fassen. Ein Wörterbuch definiert Herrlichkeit etwas, das nicht großartiger sein kann. Etwas, das nicht großartiger sein kann. Genau das meint Gottes Herrlichkeit. Es gibt nichts Großartigeres. Haben wir heute Folien, liebe Susanne? Okay. Ja, manchmal ist das mit Kommunikation nicht ganz gelungen. Okay, dann haben wir heute keine Folien, das ist auch gut. Bei meiner letzten Predigt sprach ich über Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Einzigartigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus wurde Mensch, Gott wird Mensch, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Da ist Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden. So wie es in Kolosser 2 heißt, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gottes Herrlichkeit. Und heute möchte ich mit diesem Thema Gottes Herrlichkeit in den Römerbrief. Habt schon gemerkt bei der Textlesung aus Römer 1. Und es soll vor allem um Römer 3, Vers 23 gehen. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das sind in diesem Vers zwei Aspekte zur Sünde. Ich werde heute viel über Sünde reden müssen, weil das so der krasse Gegensatz ist zur Herrlichkeit. Zwei Aspekte zur Sünde. Das eine sind die Tatsünden. Alle haben gesündigt. Das andere ist dieser prinzipielle Widerstand gegen Gott, diese Feindschaft gegen Gott, wo wir immer gegen ihn sind, statt ihn als unseren Herrn zu akzeptieren. Alle haben gesündigt. Das meint die einzelnen schlechten Taten. Von einem jeden von uns. Das ist ein Thema, das mag ich nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, das magst du auch nicht. Ich lasse jetzt nicht die Hand heben, wer dieses Thema mag. Das ist nichts, was der Mensch hören möchte. Überhaupt nicht. Aber das ist eine Tatsache. Jeder von uns hat schon gesündigt, sündigt und wird auch wieder sündigen. Manchmal ist dieses harte Wort auch bei Christen so unbeliebt, dass man diesen Anstoß am liebsten abmildert, ein bisschen schwächer macht oder besser noch, lassen wir das Thema doch ganz draußen, oder? Ist doch kein schönes Thema. Aber das gehört ganz grundlegend zum Evangelium, zur frohen Botschaft. Alle haben gesündigt. Denn wenn ich Vergebung brauche und bekomme, setzt das natürlich voraus, dass etwas zu vergeben ist. Und deshalb muss jeder Mensch bekennen, ja, Herr, ich habe gesündigt. Ich habe das und das getan. Und jeder Mensch muss umkehren von seinem schlechten Weg. Das heißt, die Sünde lassen und mit Jesus leben. Martin Luther hat gesagt, unser ganzes Leben soll eine Buße, eine Umkehr sein, eine ständige Umkehr. Ja, wir müssen mit dieser Tatsache leben, dass es Tatsünden gibt. Der andere Aspekt von Sünde ist folgender, hier in Römer 3, 23, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Gottes Herrlichkeit kommt nicht zum Ausdruck. Das ist so, wie wenn die Sonne scheint, da draußen, und wir die Jalousien, die Rollläden, so weit runter gemacht haben, hätten, dass von diesem Sonnenlicht nichts mehr zu sehen ist. Da ist Herrlichkeit, aber sie kommt nicht in diesem Raum an. Da ist Gottes Herrlichkeit, aber sie wirkt sich nicht mehr aus, sie ist nicht sichtbar, sie ist nicht gegenwärtig im Leben von Menschen. Eine andere Übersetzung schreibt, alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Da wird etwas verfehlt, da fehlt etwas. Gottes Herrlichkeit im Leben eines Menschen. Da ist ein Mangel. Eine andere Übersetzung, sie ermangeln. Sie haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Mir fiel da der Ausdruck Mangelerkrankung ins Auge. Mangelerkrankung, die aus dem medizinischen Bereich kommen, wissen, was damit gemeint ist. Das kommt von Mangelernährung. Und das hat die unterschiedlichsten Folgen, habe ich mich schlau gemacht. Vitamin B1-Mangel führt zu Beriberi mit Nervenentzündungen, Herzerweiterungen und so weiter. Und das ist nur eine kurze Liste, was da alles stand. Wenn Vitamin C fehlt, dann kommt es zu Skorbut mit Zahnausfall, Hautproblemen und so weiter und so weiter. Ich könnte es lange weitermachen. Wenn das fehlt, dann hat das die Folge. Wozu kommt es, wenn die Herrlichkeit Gottes im Leben von Menschen fehlt? Zum ersten Mal entstand ein Mangel an der Herrlichkeit Gottes, als Adam und Eva gesündigt haben. Ihnen fehlte von da an die Herrlichkeit Gottes. Ich möchte uns was lesen aus der jüdischen Tradition. Da heißt es, Eva klagt, und zu der Stunde wurden mir die Augen aufgetan und ich erkannte, dass ich entblößt war von der Gerechtigkeit, mit der ich begleitet gewesen war. Da weinte ich und sprach zum Versucher, warum hast du mir das angetan, dass ich entfremdet ward von meiner Herrlichkeit, mit der ich begleitet war? In diese Klage stimmt Adam ein, der zu Eva sagt, was hast du unter uns angerichtet? Du hast mich der Herrlichkeit Gottes entfremdet. Das ist bei der ersten Sünde gewesen. Da wurde die Herrlichkeit Gottes für uns fremd. Und sie fühlen sich nackt. Warum? Weil sie nicht mehr mit Gerechtigkeit begleitet waren. Das könnte direkt im Neuen Testament bei Paulus stehen. Stammt aber aus der jüdischen Tradition. Herrlichkeit Gottes meint, dass Gott dem Menschen begegnet. Aber von da an, von dieser ersten Sünde an, war die Beziehung zu Gott gestört. Was waren die Symptome? Sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes hinter den Bäumen des Gartens. Das ist doch völlig, ja, wie soll ich sagen, pervertiert, auf den Kopf gestellt, umgedreht. Sie verstecken sich vor dem Angesicht Gottes. Dabei gibt es doch nichts Schöneres, als Gott von Angesicht zu begegnen. Im Römerbrief drückt sich Paulus sehr drastisch aus, was passiert, wenn die Herrlichkeit Gottes im Leben fehlt. Wie drückt sich das aus? Ich gehe jetzt nochmal nach Römer 1 und lese uns die Verse 28 bis 31. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten. Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist, wenn die Herrlichkeit Gottes im Leben fehlt, wenn Mangel davon da ist, dann sieht das so aus. Ich könnte es mit Römer 1 auch anders formulieren, wenn Gott seine Herrlichkeit von uns nimmt. Dieser Mangel drückt sich schrecklich aus. Was ist nun mit Herrlichkeit gemeint? Also Herrlichkeit, habe ich mich schlau gemacht, kann man wiedergeben mit Erscheinung, Ansehen, Ausstrahlung, Glanz. In der Elberfelder Studienbibel lesen wir, in der Bibel bezeichnet Herrlichkeit überwiegend den Ruf, den jemand genießt. Die Ehre und Verehrung. Ich glaube, da kommen wir näher. Und wenn wir in Römer 3 lesen, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen oder sie ihnen mangelt, dann bedeutet das, dass sie nicht das sind, was sie nach Gottes Willen sein sollten. Ihnen fehlt Gottes Ebenbildlichkeit und sein Wesen. Die vorherrschende Bedeutung von Herrlichkeit im Neuen Testament ist Anerkennung, Ehre. Anerkennung, Ehre. Warum fehlt Menschen Gottes Herrlichkeit? Ich möchte einen Punkt jetzt ausführen, weil Menschen ihm nicht die Anerkennung und Ehre geben, die ihm zusteht, ihn nicht gebührend verehren. Darum soll es jetzt heute Morgen gehen. Anerkennung und Ehre Gott gegenüber. Ich lese uns nochmal aus Römer 1, den Vers 28. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten. Und dann kommen diese ganzen unschönen Dinge. Das sind Menschen, die geben Gott nicht die Anerkennung, die ihm gebührt. Und die Folge davon ist ein Leben, das ihn nicht ehrt, sondern Unehre macht. Ich gehe noch in Römer 1 in den Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Da wurde also die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, vertauscht mit dem Bild etwas Vergänglichem. Von einem Menschen, man macht sich Götzen, von Tieren, und was alles so angebetet wird, ist doch eigentlich es ist unbegreiflich, oder? Da ist der unvergängliche Gott, der ewige Gott, der herrliche Gott, der majestätische Gott, der König. und ich tausche es gegen etwas Geringeres ein, gegen etwas Vergängliches und mache das zur Mitte meines Lebens. Das ist doch das, was Menschen ständig tun. Sie ersetzen Gott durch etwas anderes. Aber das tun doch nur die Nichtchristen, oder? Bei uns Christen hat doch Gott den ersten Platz, oder? Wir würden doch Gott niemals ersetzen. Ich lasse mal das Oder weg, weil ich bin an der Stelle sehr, sehr traurig. Wie sehr gerade die ersten drei Kapitel von Römerbrief einen treffen, wenn man sie wirklich an sich heranlässt. Auch als Christ steht man immer in der Gefahr, dass Jesus nicht mehr den ersten Platz hat. Dass ich die Herrlichkeit Gottes vertausche mit etwas, was viel, viel geringer ist. Was nichts wert ist im Vergleich zu dieser Herrlichkeit. Ich bin immer noch in Römer 1 und gehe noch zwei Verse nach vorne, Römer 1, 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es ist doch selbstverständlich, dass man Gott ehrt und ihm dankt, oder? Ich fange mal mit dem Dank an. Und ich bin jetzt bei uns Christen. Ich bin bei mir. Ich fange mit dem Dank an. Viele von uns kennen solche schönen Bibelstellen wie Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Oder Epheser 5, Vers 20 sagt, alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles. Das meint sowohl eine Grundhaltung als auch natürlich das, was ich ausspreche. Dankgebet. Ich möchte Gott dankbar sein für jeden Tag meines Lebens, für jede Stunde. Und wenn ich ihm das täglich sage, dann danke ich nicht nur ihm und gebe ihm die Ehre, es verändert auch. Unser langjähriger Gemeindeleiter Eberhard Schulz fing, ja, es muss, ich sehe hinten die Eva lachen, wie fing der Eberhard jedes Gebet an? Danke, lieber Herr. Ich weiß nicht, ob es beim Eberhard jemals ein Gebet gab, das anders angefangen hat. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Das ist eine tiefe Dankbarkeit, die sich aber auch in seinem Leben ausdrückt. Ihn als Gott ehren. Das ist der andere Punkt. Das meint auch, dass Jesus Herr in meinem Leben ist, dass er mich regiert und ich deshalb über die Sünde und das Irdische herrsche und nicht vom Irdischen beherrscht werde. Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren haben. Entweder herrscht der eine über dich oder der andere. Matthäus 6, 24. Aber beides geht nicht. Nicht Hü und Hott gleichzeitig. Ich habe mich entschieden, schon vor vielen Jahren, und möchte das immer wieder erneuern, dass ich nur Gott untertan sein möchte. Dass nur Gott über mich herrscht, nicht ein anderer Herr. Und es gibt so vieles im Leben eines Christen, was einem zu beherrschen droht. Ich mache jetzt eine Auflistung. Und wenn euch das zu schnell geht, dann ladet euch die Predigt bitte runter. Im Internet wird sie dann schriftlich auf unserer Webseite sein. Da ist einmal das Fleisch, der alte Mensch, das alte Wesen, die Sünde. Es heißt schon in Genesis 4, Vers 7, da sagt Gott zu Kain, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. steht ganz am Anfang der Bibel, wer herrscht? Das ist für mich Aufforderung und Verheißung zugleich. Manchmal kann man wirklich beherrscht werden, zweiter Punkt, von der Macht und Größe Satans. Ich habe bewusst nicht nur gesagt von Satan, sondern von der Macht und der Größe. Das ist so eine große Macht. Und was für eine Verheißung in Jakobus 4. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, dann kommt die Herrlichkeit Gottes ins Leben. Das ist das Einzige, was da eine Chance hat. Beherrscht von den eigenen Wünschen. Wie viele Wünsche haben wir? Wie viele Wünsche? Und welche Wünsche stammen wirklich mit Gott überein? Und welche sind eigene Wünsche? Wohlgemerkt, natürlich dürfen wir eigene Wünsche haben. Das wäre ganz eigenartig, wenn wir die nicht haben dürften. Aber nicht jeder Wunsch stammt mit Gottes Willen überein und ist gut für uns. Manchmal werden wir beherrscht vom Streben nach Anerkennung und Ehre. Die anderen sollen doch sehen, wie ich bin und was ich tue und das anerkennen und mir die Ehre geben. Und jeder Mensch braucht Anerkennung für das, was er tut. Aber wenn ich danach giere, nach Anerkennung und Ehre, und wenn letztendlich die Ehre dann mir gilt und nicht mehr Gott gilt, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann werde ich davon beherrscht. Kennst du auch dieses beherrscht vom etwas haben wollen? Ich will unbedingt etwas haben. Und was werden da für Energien frei und wie kreativ werde ich? Und wie giere ich danach? Und da sind wir schon beim nächsten Ausdruck. Habgier. Da sind wir dann wohl stärker auf dem materiellen Gebiet, Reichtum, Geld. Habgier. Eine andere Übersetzung sagt Habsucht. Das kann einen total beherrschen. Und so mancher von euch weiß, dass in Kolosser 3, Vers 5 steht, Habsucht, das ist Götzendienst. Das ist der einzige Götze in Verbindung mit dem Mammon, der im Neuen Testament namentlich genannt wird. Kann einem so im Griff haben. Aber Jesus kann auch davon frei werden. Man kann beherrscht davon sein, sein eigenes Reich bauen zu wollen, sein eigenes Reich bauen. Das ist ein großes Thema. Immer wieder sehe auch ich in meinem Dienst die Gefahr, dass ich eigentlich mein eigenes Reich baue. Aber das ist schwierig, wenn du dein eigenes Reich baust, wenn ich mein eigenes Reich baue. Weißt du warum? Da ist nur ein König und ein Untertan und das bin ich selbst. Vielleicht habe ich noch ein paar Anhänger, die zu diesem Reich gehören. Also schwierig, so ein Reich. Hört sich jetzt flapsig an, ist mir aber ganz, ganz ernst, diese Geschichte. Beherrscht von meinen Ängsten. Betty hat uns einiges eben gesungen, in dem, das war das erste Lied, ja, was genau zu dem passt, was jetzt kommt. Beherrscht von meinen Ängsten, aber Jesus hat gesagt, Johannes 16, 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst, Luther-Übersetzung. Aber ich habe sie besiegt. Da ist einer, der größer ist als meine Angst. Beherrscht von meinen Sorgen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das immer wieder durchzubuchstabieren im Leben, dass ich nicht von meinen Sorgen, die sehr existenziell sein können, beherrscht werde. Und schließlich beherrscht von der Finsternis. von der Finsternis. Ich habe das bei unserem Thema Herrlichkeit ganz bewusst an den Schluss gestellt, beherrscht von der Finsternis. Weil das ist so ein Gegensatz, wenn es in 1. Johannes 1 heißt, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Was für eine Herrlichkeit. Und dann kann es in meinem Leben manchmal so finster sein. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Auch das ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Jesus ist das Licht für die Welt, das Licht der Welt, aber die Finsternis kann diesem Licht nichts anhaben. Und deshalb weicht die Finsternis in meinem Leben, wenn Gottes Herrlichkeit in mein Leben kommt. Ich möchte noch einen Punkt machen zu ihnen als Gott ehren. Das meint auch, dass ich ihn Gott sein lasse. Was meine ich damit? Gott ehren, ihn Gott sein lassen. Das bedeutet, er kann alles. Er vermag alles. Und ich traue ihm zu, dass er handelt und alles kann. Er kann mit meiner Sünde fertig werden. Er kann meine Lebensumstände ändern. Er kann mich heilen. Er kann andere Menschen, für die ich bete, zu seinen Kindern machen. Er kann. Das ist ein Punkt, wenn ich ihn Gott sein lasse. Der andere Punkt dabei ist, aber das ist in seinem Willen. Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Wenn ich weiß, dass Gott alles kann, dann bleibt doch dieses dein Wille geschehe. Ein lieber Freund ist gerade in einer ganz schwierigen Situation. Sein Kind ist offenbar behindert. Schon jetzt ein wirklich schwerer Pflegefall. Und jetzt ist dieses Kind am Sterben. Es hat aufgehört zu atmen. Am Freitag war das ja. Und jetzt ist man auf der Intensivstation mit diesem Kind. Und man hat einen Gott, der kann, der alles kann. Der auch dieses Problem, das Gesundheitliche, das dieses Kind hat, nehmen kann. Und im Johannesevangelium, es müsste Kapitel 11 sein, die Auferweckung des Lazarus. Da heißt es, dass diese Geschehen, dass der Lazarus stirbt, zur Verherrlichung Gottes gegeben ist. Und es geschieht dort eine Auferweckung. Der Lazarus wird wieder lebendig gemacht und du siehst so einfach Gottes Herrlichkeit. Unfassbar, was da geschieht. Aber da ist doch Gottes Herrlichkeit ganz leicht zu sehen. Was ist jetzt aber, wenn vielleicht dieses kleine Kind nicht auferweckt wird? Dieser Punkt, ihn als Gott ehren und ihn dabei Gott sein zu lassen, der ist so tröstlich, weil er wirklich alles kann und so großartig ist. Und manchmal so schmerzhaft, wenn er nicht so eingreift, wie ich mir das wünsche. Fassen wir zusammen. Wie verfehlen wir die Herrlichkeit Gottes, indem wir sie mit etwas eintauschen, das einen geringeren Wert hat als Gott? Römer 1, 23, die Menschen haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Und deshalb mangelt es an der Herrlichkeit im Leben. John Piper schreibt Folgendes: Das ist die Art und Weise, wie wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Wir tauschen sie aus gegen etwas von geringerem Wert. Alle Sünde kommt von daher, dass der höchste Wert eben nicht auf der Herrlichkeit Gottes liegt. Dies ist die wahre Eigenschaft der Sünde. Und weiter. Die außerordentliche Boshaftigkeit der Sünde ist nicht so sehr das, was sie uns und anderen antut, in Klammer, obwohl dies ungeheuerlich ist. Die Bosheit der Sünde liegt in ihrer Geringschätzung Gottes. Was sagte Gott zu David durch den Propheten Nathan, als David mit Bathseba Ehebruch beging und dann auch noch ihren Ehemann umbrachte? Er erinnerte den König nicht daran, dass die Ehe nicht verletzt werden darf oder menschliches Leben heilig ist, sondern Gott sagte, weil du mich verachtet hast. Weil du mich verachtet hast. Ich möchte Gott, ich möchte Jesus nicht verachten. Ich möchte ihn verherrlichen. Und dann wird seine Herrlichkeit in meinem und deinem Leben sein. Ich möchte ihm dankbar sein und ich möchte ihn in meinem Leben Herr sein lassen. Und ich möchte ihn als das Wertvollste ehren, das es gibt. Ich lese uns zum Abschluss aus Matthäus 13. Da sagt Jesus: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist wirklich das Kostbarste, das Wertvollste, das Majestätischste, das Großartigste, das Herrlichste, was es gibt. Du bist Gott. Danke, dass wir diese Perle gefunden haben. Danke, dass wir deinen Wert erkannt haben. Und nun bitte ich dich, dass wir immer mehr erkennen und leben, wie wertvoll und herrlich du bist. Hilf uns, dass wir dich recht ehren. Hilf uns, dass wir dir recht danken. Hilf uns, dass wir recht staunen. Und hilf uns, dass wir mehr und mehr erkennen, wer und wie du bist. Herr, und bewahre uns davor, dass wir dich, und sei es nur in einem kleinen Teil unseres Lebens, gegen etwas anderes austauschen. Hilf uns, dass du immer das Höchste bist. Amen.